Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer Weihnachts-Special-Folge. Und diesmal vergesse ich nicht die Vorstellung aller anderen Teilnehmenden, auch wenn die Liste heute sehr überschaubar ist. Der mit dabei ist heute der Dennis. Hi Dennis.
Hallo.
Ja, wir haben uns gedacht, nach dem Ludothekchen letzte Woche haben wir uns alle eine Weihnachtspause verdient. Aber so ganz ohne Boardgame Theory wollten wir euch nicht ins neue Jahr entlassen. Und deswegen haben sich Dennis und ich heute zusammengesetzt und wollen so ein bisschen, immer wenn Dennis und Dirk sich treffen, ist das ja so ein bisschen experimenteller, könnte man fast vermuten. Und so wird es auch heute sein.
Die Grenzen des Podcastens werden verschoben.
Genau. Es wird keine ewig lange Folge sein. Wir wollen heute uns ein bisschen Flufftexte aus Spielen gegenseitig vorlesen und versuchen herauszufinden, ob der andere das Spiel erkennt, um das es sich dabei handelt. Ja, warum haben wir das gemacht? Dennis, aus Mangel anderer Ideen, aber warum noch?
Genau, weil wir einfach gut darin sind, Ideen von anderen Menschen zu nehmen und in dem Fall kreative Ideen, was das Flufftext angeht. Nee, also ich finde, gerade in Brettspielen auch kann man sehr schön neue Welten erschließen und andere Ideen bekommen und Brettspiel kann ja ganz viel Stimmung auch auslösen und da gehören Flufftexte ja einfach dazu und ich finde das total schön, wenn es gut geschrieben ist. Ganz viele Brettspiele haben ja nicht so viel Fluff dabei oder gar keinen Fluff dabei. Gerade im Euro-Bereich, den ich ja sehr gerne mag, ist das häufig eher so ein muss halt da drauf geklatscht werden. Das kann man ja gerne so sagen. Und umso schöner ist es dann, wenn man Sachen findet, wo ein cooler Text mit dabei ist, wo auch ein Augenzwinkern mit dabei ist. Und dann werde ich heute fast spoilerfrei das versuchen zu machen. Und deswegen mag ich das, weil man dann einfach nochmal ein Gefühl dafür bekommt, wie das so ist, wie in dieser Welt zu sein und sich da reinverlassen. Ist ja, Brettspiele sind ja eine Form von Eskapismus einfach und das hilft dabei.
Definitiv. Und ja, die Illustrationen tragen viel dazu bei und manchmal schafft auch die Mechanik, das zu unterstreichen, aber diese Flufftexte können dann doch mehr oder weniger das nochmal weiter unterstützen. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen, wer welche Spiele nimmt, um das so ein bisschen uns gegenseitig die Spannung hochzuhalten, aber ohne diese Absprache haben wir es trotzdem irgendwie hingekriegt. Dennis, du hast hauptsächlich Anleitungen genommen, ne?
Richtig.
Ich das richtig verstanden habe. Und ich habe ausschließlich, ich hatte gedacht, ich nehme Beispiele raus, wo Flufftexte mehr oder weniger auf den Karten sind und das nochmal so ein bisschen unterstützen.
Ja.
Genau.
Ich muss eine Einschränkung machen. Ich habe einmal keine Anleitung genommen, aber auch ein gedrucktes Werk, was nicht im Spiel direkt benutzt wird, sondern nur an einem Zeitpunkt in einem Werk in einem Spiel benutzt wird.
Okay, also kein dauerhaft verwendetes Spielmaterial. Das große Feedback zum Ludothekchen, das machen wir das nächste Mal wieder, wenn wieder mehr dabei sind. Heute sparen wir uns auf die Intro-Frage. Vielleicht nur die Frage, habt ihr Weihnachten schön verbracht?
Ja, meine Frau und ich machen das sowieso sehr entspannt und am zweiten haben wir sehr häufig, ist so fast schon traditionell, dass wir uns in der Spielegruppe treffen und den ganzen Tag Brettspiele spielen. Und da haben wir gestern auch ganz viel auf den Tisch gebracht. Tiefseeabenteuer. Ich habe zum ersten Mal Scout gespielt von Oink Games. Dann haben wir Hansa Teutonica gespielt. Wir haben, was haben wir denn noch gespielt? Wir haben Abyss gespielt zu fünft. Das hatte ich ja mit dem Olli und Petros und meiner Frau schon bei den Anspielerspieltagen mal gespielt. Und ich habe noch bestimmt was vergessen, was wir auch noch gespielt haben. Aber wir haben auf jeden Fall gut gefrühstückt, dann gespielt und dann Reste vom Raclette noch weggemacht. Also war ein schöner Tag. Und bei euch?
Das klingt gut. Bei uns gab es Sauerbraten am ersten Weihnachtstag. Die Tradition habe ich letztes Jahr eingeführt, dass ich jetzt mal Sauerbraten mache. So ein bisschen auch eine Erinnerung an meine Kindheit. Ohne Pferdefleisch, also keiner. Es ist ja traditionell, wird der hier bei uns in der Region mit Pferdefleisch gemacht. So ganz traditionell, aber weiß gar nicht.
Gibt es das überhaupt noch? Mit Pferdefleisch?
Ich bin mir, also doch, je nachdem, wo du, also es gab eine Zeit lang in Köln noch einen Pferdemetzger, ob der Corona überlebt hat, weiß ich nicht, habe ich jetzt auch nicht so das Bedürfnis gehabt, das nachzugucken, aber es gab bis vor Corona gab es in Köln noch einen Pferdemetzger, ja. Aber auch in der Kneipe kriegt man das in der Regel nicht mehr mit, kriegt man einen guten Rinderbraten. Ja. Wüsste auch nicht, warum das unbedingt Pferdefleisch sein muss.
Ich glaube, ich habe das in meiner, also ich komme ja auch aus der ähnlich, also weiterer Umkreis ums Rheinland drumherum, gibt es halt auch Sauerbraten, aber ich glaube, ich habe es in den 80ern zum letzten Mal einmal gegessen oder Anfang der 90er.
Ja.
Das war schon sehr lange her, dass ich Pferdefleisch mal gegessen habe.
Ja, okay.
Brauche ich aber auch.
Ja, brauche ich auch nicht. Also genau. Nee, und ansonsten haben wir auch für verschiedene Sachen gespielt. Meine Schwiegereltern sind da, mit denen so ein paar Sachen. Mit denen habe ich Turing-Maschinen gespielt.
Oh.
Das hat ganz gut funktioniert. Also es wird jetzt nicht deren Lieblingsspiel, aber dafür, dass die im Grunde keine Spieler sind. Aber das ist halt so ein Spiel, wenn Leute einfach Bock haben auf so ein bisschen Gehirnjogging sozusagen, ist Turing-Maschinen genau das Richtige. Ne? Und das sind die halt beide, mit denen kann man sowas machen. Und ansonsten haben wir viel so Kleinkram gespielt. Heute haben wir Dinosaur Island gespielt. Ein Kumpel von den Kids ist da, mit dem haben wir auch angemalt. Nemesis Lockdown wird weiter fleißig angemalt. Würfelhelden, das war das Wichtelgeschenk. Das ist ganz groß angekommen hier bei den Kids. Einfach so eine Würfelparty von Richard Garfield. Und ich habe ja kurz vor Weihnachten das Redlands von Ray übernommen. Der hatte das sich auf Deutsch bei der Spieleschmiede mit allem drum und dran bestellt. Und wir haben jetzt die englische Grundversion, aber es ist natürlich ein Spiel von Ray und deswegen sind natürlich Acryl-Tokens dabei für das Wasser. Und das muss ich sagen, hat mich echt überrascht. Das haben wir auch jetzt schon ein paar Mal gespielt, das Redlands. Echt geiles Zwei-Personen-Spiel, macht richtig, richtig Laune.
Ja, ich habe auch ein paar hier rumstehen, die ich runterarbeiten muss und wo ich mich auch sehr drauf freue, ist, wir spielen Silvester wieder und Silvester kommt Escape Plan auf den Tisch.
Was schön Leichtes.
Ja. Ja, und vor allen Dingen ist ja auch so, hatte ich ja schon mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch, glaube ich, gesagt und beim Wichteln gesagt, wir haben halt überlegt, ob wir dieses Jahr wichteln wieder in der Spielegruppe und dann haben wir festgestellt, das haben wir in den letzten 2 Jahren gemacht, dass das sehr gezwungen ist, ne? Wenn du halt immer anfängst mit 5 Leuten zu gucken, oh, wer hat denn welches Spiel noch nicht und was gibt's noch nicht in der Gruppe, dann darfst du auch einen gewissen Betrag nicht übersteigen und dann ja, passt das dann auch noch? Also das wird eine sehr enge Auswahl und dann irgendwann zwingst du dich halt dazu, irgendwas zu kaufen.
Ja.
Und das wollten wir nicht. Und dann haben wir gesagt, wir schmeißen einfach zusammen und kaufen uns ein Spiel, was halt das Budget relativ egal ist und wir aber zu 5 spielen können.
Ah, das ist cool. Okay, und Escape Plan kann man zu 5 spielen, ne?
Genau.
Nicht schlecht.
Und Escape Plan kaufen, bist du so bei knapp 140 Euro.
Mhm.
Ist ein Wort, aber für jeden 28 Euro dann spielst
okay, ne?
Selbst wenn du 5-6 Mal nur spielst, dann hast du halt für die Abende hast du halt relativ günstig den Abend gehabt. Dafür kann ich nicht in eine Kneipe gehen, ne?
Ja, das stimmt. Nee, das ist eine schöne Idee. Dann hat man mal ein größeres Spiel, wo alle dann Bock drauf haben, wenn man so eine Fünfergruppe ist. Cool. Ja, das klingt doch schön. Ja, und dann wollen wir doch mal einsteigen in unser Thema heute. Magst du anfangen,
Dennis? Ich fange an. Ich lasse Sachen aus, die direkt darauf hinweisen können.
Okay.
Aber ich lese ein bisschen vor. Als der Ort in Ohio 1810 gegründet wurde, erhielt er seinen Namen dank einer großen Wallanlage der Hopwell-Kultur, auf deren kreisförmigen Teil er errichtet wurde. Die bereits im Jahr 1772 beschriebenen Erdbauten in bestanden aus einem Kreis mit Durchmesser von rund 330 Metern und einem Quadrat von etwa 270 Metern Länge. Der Stadtbeamte Daniel Dreisbach plante den Ort direkt auf dem Erdbauten und fügte den Stadtplan in die Landschaft ein. Ein achteckiges Amtsgebäude stand dabei in der Mitte des kreisrunden Straßennetzes im Zentrum der Stadt.
Keine Ahnung, Dennis. Okay, krass. Ich versuche mich mal vorzuarbeiten. Also ich würde sagen, es ist ein Eurogame.
Ja.
Das ist kein Dungeon Crawler, um den wir uns da so in Ohio, das heißt, es spielt in den Staaten.
Richtig.
Und ist ein historisches Setting, nehme ich an. Was kenne ich denn an Spielen mit einem historischen Setting in den Staaten? Was ist ja eher schon ungewöhnlich, ein historisches Setting in den USA, also in der neuen Welt, ist ja meistens das europäische Mittelalter, was da verwurstet wird. Boah, nee, keine Ahnung, Dennis.
Ich gebe dir noch einen Satz als Tipp. Zum Entsetzen von Dreisbach lehnten die Bewohner die kreisrunden Straßen strikt ab. Sie klagten darüber, dass die Straßen zu Orientierungsproblemen führten und die Häuser auf seltsam geschnittenen Grundstücken gebaut werden mussten.
Okay. Ist das Suburbia?
Nein.
Nein, ne? Nein.
Nein.
Weil, nee, dann weiß ich es nicht.
Es ist Squaring Circleville vom Spielworks Verlag.
Okay.
Und Mad Wolf ist ein historisches Spiel, wo es darum geht, diese Stadt Circleville, die namensgebende Stadt, umzubauen von einer kreisrunden Stadt in eine Stadt im typisch amerikanischen Stil mit geraden Linien, die sich treffen.
Also so planquadratmäßig.
Dann, planquadratmäßig, ja. Genau.
Ah, okay, noch und nie gehört.
Ich bring's mal zum Wochenende mit. Ich glaube, es wird dir gefallen. Es ist vom Material genau was für unsere Ameritrash-Freunde. Es sind nur Holzklötzchen und zwei Miepel pro Person.
Okay.
Und ich find's sehr schön, weil es sehr, sehr Euro-lastig. Und man trägt halt wirklich die alte, runde Stadt trägt man ab und baut da neue hin und quasi bekommt Siegpunkte, je nachdem, wie erfolgreich man das tut. Und
okay.
Sehr eingängig, einen sehr schönen Rondellmechanismus dabei. Es gibt so Erfolgsplättchen. Rundum finde ich gelungenes Spiel und war eine Überraschung für mich in 2022. Und deswegen habe ich das mal mit reingenommen, weil sehr wir sehr gut. gerne spielen.
Es ist bei Spielworks dann original erschienen, ne?
Von genau.
Matt Wolfe und Harald Lieske hat das illustriert. Ja, ist ein typischer Euro-Illustrationsstil, wenn ich mir das so anschaue. Ja, spannend. Nee, kannte ich überhaupt nicht. Habe ich auch noch nie was von gehört. Ja, guck mal, direkt schon so eine geheime Entdeckung gemacht. Ja, gut, cool.
Ja. Also kann ich sehr empfehlen, wenn ihr die Chance dazu habt, das mal zu spielen, spielt das mit, wenn ihr so wirklich klassische Euros macht. Also ich glaube, viele Verleger hätten das heute nicht mehr so rausgebracht.
Okay, spannend. Ist so mit 3,23 laut BGG eher so im gehobenen Kennerbereich, ne?
Ja, also es ist von das Gewicht macht nicht die Spielmechanik aus, sondern die Möglichkeiten, die man hat.
Okay, okay. Verstehe. Ja gut, ich habe was ganz anderes, auch ein älterer Titel, das vielleicht so als Vorwerk. Wie gesagt, ich habe hier nur Spielmaterial genommen.
Ja.
Ich lese mal, ich habe hier drei Karten rausgesucht und ich will erstmal mit der ersten anfangen. Ich fange mal hier mit dem Kinsklauski an. Wahnsinniger Konquistador. Es ist schwer für mich, über den Tod zu sinnieren und mir vorzustellen, wie Insekten und Würmer mich auffressen werden. Ich denke nie an den Tod. Ich habe nicht einmal richtig angefangen zu leben.
Also,
hast du schon eine Idee?
Also es erinnert mich sehr an Agire, der Zorn Gottes, ne? Klar. Wie hast du gesagt, heißt das?
Klaus Kinsklauski.
Kinsklauski, ja, natürlich, ne? Also wer den Film nicht gesehen hat, der ist harter Tobak. Wenn man auf schwierige Filme steht, dann kann man sich den angucken. Empfehle ich aber niemandem, der jetzt einfach mal unterhalten werden möchte. Natürlich lustig, wenn man weiß, dass Kinsklauski schon sehr anstrengend war. Es scheint ein Spiel zu sein, was ein bisschen humoriger daherkommt.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde dir mal die nächste Karte vorlegen.
Ja, das war die nächste
vor. Boden der Hosenlose. Bodentapferkeit wird nur von seiner Vergesslichkeit übertroffen. Und so geht die Suche nach seiner verlegten Rüstung weiter.
Wow, das ist das, was, also man muss Charaktere. Irgendwie kann man spielen, ausspielen oder dazunehmen?
Ja, die Charaktere, die ich hier vorlese, sind nicht für die Spielenden. Also du spielst keinen von denen.
Ah, okay. Ist das ein Munchkin-Version? Ist das eine Munchkin-Version, die ich nicht kenne vielleicht?
Nee, aber ähnliches Schachtelformat. Ist auch bei Pegasus erschienen. Ist schon was älter, der Titel. Gab es jetzt in Pegasus zur Messe die Big Box.
Ist das... Boah. Aber es ist kein Love Letter. Das ist es nicht, weil das ist.
Nee, ist kein Love Letter. Das ist so ein bisschen eine Videospiel-Analogie. Trieft da quasi raus aus diesem Spiel.
Ich komme nicht drauf.
Hausmonster.
Ah, noch nie gespielt. Habe ich noch nie gespielt.
Ja, ich auch bis vor kurzem nicht. Und wir waren letzt in der Buchhandlung wegen was ganz anderem. Und bei uns die Buchhandlung hat auch eine ganz gute Brettspielsortierung. Und da wir in Bonn keinen dedizierten Brettspielladen haben, hängen wir dann halt auch immer da noch ein bisschen ab. Und da stand halt Boss Monster, das ist so ein kleiner Pegasus. Also ist nicht original bei Pegasus erschienen, von 2014 im Original. Ja, es war so ein kleiner so Mitbringding, weißt du, für ein glaube, 14 Euro hat es oder 13 Euro hat es gekostet. Hat so eine Pixel-Art-Grafik auf dem Cover. Ja, und der Große bei uns meinte, ach, das ist cool, das nehme ich mit.
Das hast du erzählt im Podcast mal.
Ja, und das ist echt ein super lustiges Spiel, so ganz viel. Ja, du baust halt deinen Dungeon auf, ist so ein bisschen Dungeon Keeper oder Dungeon Pets ist der Nachfolger und das erste davon, wie heißt es noch? Da ist ja auch, wo das Dungeon Lords, oder?
Ich kenne Dungeon Keeper.
Also ja, das Dungeon ist das Videospiel und dann gibt es das auch schon mal als Brettspiel um.
Boah, das weiß ich nicht.
Dungeon Lords, genau. Dungeon Lords 2009 bei natürlich Czech Games. Erschienen. Genau, das ist quasi das gleiche Setting. Wir sind die Bösen, wir haben ein Bossmonster, was wir zugeteilt bekommen, bauen dann so verschiedene Räume und müssen dann diese Helden, die werden angelockt über so Schatzsymbole. Ja, ganz kurzweiliges, sehr glückslastiges Spiel, aber total witzig.
Aber ist Kinz Klauski ist ein Held dann?
Ja, genau, ist einer der Helden, die in deinen Dungeon kommen und versuchen dann deine Schätze zu stehlen.
Ja, schlägt der auch mit Säbeln nach dir?
Ja, der hat ein kleines Schwert und hätte gerne Geld.
Ja, also das kleine Schwert, wer das nicht weiß, warum das lustig ist, dass der ein Schwert in der Hand trägt, der sollte sich Geliebter Feind die Doku von Werner Herzog über Klaus Kinski angucken. Da wird das sehr anschaulich dargestellt, warum es lustig ist. Also jetzt im Nachhinein lustig ist, dass Klaus Kinski da mit einem Schwert rumrennt.
Okay.
Möchtest du es wissen?
Ja, erzähl's doch bitte.
Ja, ist nämlich mit einem Säbel auf einen der Statisten losgegangen.
Oh je.
Der hat mit einem stumpfen Säbel, aber dieser Statist ist nur ohne großartig schwere Verletzungen davon gekommen, von diesem Angriff, also ohne dass gedreht wurde, einfach so mal eben, weil er einen echten Helm aus der damaligen Zeit trug und Kinski einfach das Ding auf den Kopf gedroschen hat mit voller Wut. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob es zu Aguirre war oder bei Fitzcarraldo. Auf jeden Fall haben sich Herzog und Kinski da gestritten und Kinski sagt, er fährt jetzt. Und Herzog ist in eine Hütte gerannt, hat ein Gewehr geholt und hat gesagt, und wenn du jetzt fährst, dann knall ich dich ab. Das muss ein bisschen abgegangen sein in der Zeit da.
Das waren auf jeden Fall verrückte Zeiten, Dennis. Ja.
Also da sind wohl auch die Eingeborenen, die sie zum Filmen von Aguirre genommen haben, sind auch abends mal zu Herzog gekommen und haben gesagt, übrigens, $25 und der ist weg, ne? Also der Kinski, wenn der dich nervt, dann musst du nur Bescheid sagen.
Oh je.
Kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen.
Nee, aber ist auch gut so.
Also das Budget, also das kann ich sehr empfehlen, diese Dokumentation mag ich sehr gerne, vor allem weil Herzog erzählt, dass das Budget so knapp war, dass er mit seinem Bruder ins Filmmuseum eingebrochen ist und einfach eine Kamera geklaut hat, weil sie sonst keine gehabt hätten.
Ja. Das waren verrückte Zeiten. Okay, gut. Aber schön. Jetzt hatten wir schon zwei Spiele, wo der andere nicht drauf gekommen ist. Das ist doch schön.
Aber da bist du wieder dran. Ja. Genau, ich mach's ein bisschen einfacher für dich. Da wirst du jetzt drauf kommen. Es begann wie unzählige Male zuvor. Umgeben von kaltem Nebel erwachten wir im Grünatorium, der Schlafsektion in der Mitte des Schiffes. Wie üblich litten wir an den vorübergehenden Amnesie aufgrund der Hyperreise und dem Kälteschlaf. Wir kannten unsere Namen und hatten einige grundlegende Erinnerungen, aber wir wussten nicht mehr genau, wo wir waren oder was wir tun sollten. Der Aufbau des Schiffs fühlte sich fremd an. Wir wussten, dass es irgendwo im hinteren Bereich drei Triebwerke gab und irgendwo vorne ein Cockpit.
Ja, das, durch unsere Folge würde ich jetzt sagen, das ist Nemesis.
Ja, ich gebe dir mal noch einen Tipp.
Ja.
Dann brach die Hölle los. Verwundet, umgeben von feindlichen Lebensformen und ohne Verbündete, musste ich alles in die Waagschale werfen, um am Leben zu bleiben. Als mir ein Jäger den Weg versperrte, verbrauchte ich den ganzen Brennstoff meines Flammenwerfers, um ihn zu erledigen. Es ist natürlich Nemesis.
Ja, sehr schön. Ja, ich hatte überlegt, ob ich es auch nehme, aber gut, dass du es genommen hast. Ich hätte eh nur Lockdown genommen. Ja, wir hatten es ja in der Folge schon besprochen. Es trieft vor Fluff an allen Ecken und Kanten. Das ist aber aus der Anleitung jetzt auch gewesen.
Genau, das ist das Intro der Anleitung. Und ich finde das, also ich brauche es nicht, weil, also ich brauche den Aufbau und ich weiß, was da los ist, weil ich ein großer Verehrer, ist glaube ich auch allen bekannt, der Alien-Filmreihe ist, bin und mag die tatsächlich auch alle und guck die alle gerne und lass mir auch nicht erzählen, dass die späteren alle nur Schrott sind, sondern mich unterhalten die einfach und ich brauche nicht Alien 1 immer wieder, dafür habe ich Alien 1, also Alien und guck das auch immer wieder und die anderen sind halt andere Filme. Und ich glaube, dass Menschen, die das nicht kennen, über diese Einleitung schon sehr gut abgeholt werden, was so da jetzt los ist. Und ein bisschen in die Stimmung kommen, wie das so ist, wenn man so Paranoia hat vor den Jägern, die da kommen können und so weiter. Und gleichzeitig ist es natürlich auch drüber, ne? Also das ist ja komplett drüber. Und deswegen mag ich das sehr gerne und glaube doch, dass viele Menschen, die da sich drauf einlassen, da Spaß mit haben werden.
Ja, bei der Gelegenheit finde ich es ja immer ein bisschen schade, dass so gerade in Spielanleitungen diese Flufftexte oft, die Person, die das Spiel lernt und dann erklärt, die liest sich das vielleicht durch, aber es wird, glaube ich, zu selten am Tisch dann nochmal mitgeteilt und irgendwie da geholfen, damit einzutauchen. Wie ist also deine Erfahrung?
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, weil, da muss man auch dazu sagen, wenn ich jetzt so ein Spiel lerne, das geht's mir selber genauso, wenn ich jetzt nicht der Erklärende bin, sondern der dem erklärt wird, dann brauche ich ja meine Kapazitäten für
das Spiel. Klar. Das stimmt.
Nichtsdestotrotz, wenn es da eine gute Methodik gibt, wenn andere auch die vielleicht kennen, wie man da dran kommen kann und was da das, wie man das einbinden kann, gut, dann wäre das schon ganz cool. Wenn wir Pen and Paper früher gespielt haben, da ging das eigentlich immer ganz gut. Da war das aber auch, da mussten wir das Spiel nicht lernen, sondern dann wurde gequatscht, dann wurde sich hingesetzt und dann hieß es irgendwann so, ab jetzt geht's los, dann ging die Musik an und dann hat der Spielleiter ein paar Sekunden gewartet und dann angefangen vorzulesen meistens.
Ja klar, da ist der Fokus dann auf was anderem, das ist klar, da funktioniert das auf jeden Fall besser.
Aber es wäre schön, wenn das so gehen würde, ja, stimme ich dir zu.
Ja, deswegen bin ich großer Fan davon, wenn auf Spielmaterial, was man so die ganze Zeit vor sich hat, Fluff häufiger auftaucht.
Das ist genau, ja.
Gut, dann nehme ich doch mal was Kleines zwischendurch, würde ich nehmen. Und zwar würde ich einmal, also bei dem Spiel habe ich tatsächlich, in meiner Erinnerung waren viel mehr Flufftext auf den Karten, aber war dann gar nicht so viel. Ich habe ein paar rausgesucht, einmal geschickt eingefädelt, einfach als Anlehnung an Saturday Night, RTL Samstag Nacht früher. Dann, warum hast du seine Bananen gegessen?
Okay.
Und Schneckenkorn, nein, ich nehme dich aufs Korn.
Ist das ein Känguru-Spiel?
Das ist kein Känguru-Spiel, nein, aber du hast das Spiel auch.
Boah, ich habe das Spiel auch.
Es ist ein kleines Spiel.
Und ich habe das Spiel auch,
sicher. Ja, und ich habe das Spiel, weil du es mir geschenkt hast.
Du hast das Spiel. Ist dir geschenkt? Ist das. Nee, Moment, das ist aber nicht. Das ist aber nicht Mindbug.
Doch, das ist
Mindbug. Das ist Mindbug?
Ja. Das war einmal der Vollschnecker, der Gorillenlöwe und die Eulenspinne.
Ja.
Da hält sich der Fluff tatsächlich stark in Grenzen, aber ich habe es jetzt genommen, weil ich fand es so schön, weil auf den Magic-Karten war ja ohne Ende Fluff immer drauf. Und dass sie es hier bei so einem ganz einfachen zwischendurch Spaßspiel auch gemacht haben, fand ich dann doch sehr schön.
Hätte ich gar nicht, siehst du, ich hatte gar nicht so sehr auf den Fluff geachtet bei meinem Bug, sondern für mich sind halt die Namen dann so.
Genau, die sind auf jeden Fall auch Fluff dazu und dann mit diesen Illustrationen, aber hier und da finden sich halt so ein paar kleine Flufftexte noch dazu. Fand ich ganz nett. Ja, genau. Ja. Zu Mindbug selber, glaube ich, müssen wir gar nicht mehr viel sagen. Es ist so ein Zwei-Personen-Spiel, was sich ratzfatz durchspielt. Man hat so ein fertiges, das ist ja auch gar kein Deckbau. Man macht die Box auf, legt los und das war's.
Ja, das ist also, ich entdecke dieses Jahr, wenn ich das ein bisschen, werde ich wahrscheinlich auch im Rückblick vielleicht erzählen, ist so ein bisschen für mich die Entdeckung der einfachen Kartenspiele auch. Und zwar dieser einfachen Duell-Kartenspiele. Mhm. Für mich neue Entdeckung mit Mindbug einmal. Klar, das ist noch so aus 21 ein bisschen rübergeschwappt, aber Combo Fighter haben wir ja auch beide und das macht mir auch sehr viel Freude. Da freue ich mich auch schon, nächstes Jahr in Essen hoffentlich die Season 2 und 3 mir angucken zu können.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Das wäre ganz cool. Ja. Gut, was hast du uns denn noch mitgebracht, Dennis?
Okay, dann wir bleiben so ein bisschen im ein bisschen abstrusen.
Vielleicht. Ja, ja.
Briefing. The world is coming to an end. You, the most powerful leaders in the world, have only 15 minutes to build an escape rocket and leave this doomed planet. With limited time to build the rocket, there may not be enough seats for everyone to live. You have to work together. However, in the end, only the most influential survive.
Puh. Okay, das ist auf jeden Fall abstrus. In 15 Minuten bauen wir eine Rakete. Nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall ein Echtzeitspiel, nehme ich an.
Ja.
Ah, da bin ich ja nicht so richtig bewandert. Die kommen bei uns nämlich nicht so richtig gut an.
Es würde mich wundern, wenn du das kennst.
Ja, mich auch. Da muss ich direkt passen, Dennis. Klär mich auf.
Es ist We Are Doomed. Und in dem Spiel geht es darum, es ist eigentlich sehr simpel. Wir haben wirklich Echtzeit, 15 Minuten Zeit. Und in unserem Zug können wir eigentlich nur eine von zwei Aktionen machen. Ein paar Sonderaktionen gehen auch, aber eigentlich nur entweder Ressourcen nehmen oder Einfluss nehmen. Wenn wir Ressourcen nehmen, dürfen wir die danach in eine Rakete, also quasi zum Bau einer Rakete in den allgemeinen Pool steuern. Wir müssen eine gewisse Summe an Ressourcen alle zusammen in 15 Minuten sammeln. Das ist natürlich schwierig. Und wir müssen nicht alle unsere Ressourcen reintun, sondern wir können auch Ressourcen zurückhalten. Dann gibt es noch Einfluss. Einfluss, wer den meisten Einfluss hat, umso mehr Ressourcen wir nachher drin haben, desto mehr Plätze haben wir auch in der Rakete. Umso mehr Einfluss wir haben, desto höher stehen wir in der Rangfolge, um nachher in diese Rakete reinzukommen. Und das Schöne ist, wir sind alle quasi eine Verkörperung einer Herrschaftsform, die es auf der Welt gibt, gab oder die es in der Theorie gibt. Also eine Timokratie, eine Theokratie, eine Demokratie, der Kommunismus.
Okay.
Und dementsprechend haben wir aber auch Sonderfähigkeiten. Also, dass wir mehr Einfluss nehmen dürfen oder dass wir mehr Ressourcen nehmen dürfen. Es gibt aber auch eine Fähigkeit, wenn man genug Ressourcen gesammelt hat, darf man auf den Knopf drücken und dann kann man jemand anders nuken und der ist dann ausgeschlossen aus dem Spiel. Und um das Ganze noch schöner zu machen, gibt es Ereigniskarten, die muss man immer, der aktive Spieler muss zu Beginn, am Ende seines Zuges eine Ereigniskarte aufdecken und diese entweder laut vorlesen oder geheim für sich behalten. Und da gibt es so Sachen wie, lege diese Karte vor dich, wenn jemand sie umträgt, ist er genuked. Oder lege diese Karte vor dich, wenn er sie umdreht, bist du genuked. Oder lege dir eine Karte auf den Kopf. Wenn sie deinen Kopf verlässt, verlierst du 8 Einfluss. Vorher bekommst du 8 Einfluss. Oder singe die Nationalhymne deines Landes. Der, der am besten singt, kriegt 8 Einfluss. Oder, was ich auch sehr schön finde, jeder darf nur von sich selbst in der Form seiner, also von sich selbst als seine Staatsform sprechen. Und dann war ich zum Beispiel immer, ich als heiliges römisches Reich, deutsche Nation, entscheide hier mit. Und das ist sehr schön. Also ein unglaublich, unglaublich lustiges Spiel, um was mit 15 Minuten auch wirklich, was ja viele dieser ja Party-Social-Deduction-mäßigen Spiele so ein bisschen machen.
Sind sehr lang, genau.
Ja, ziehen sich dann irgendwann, also auch bei Werwölfe ist das ja das Problem und das macht es nicht, sondern es ist nach 15 Minuten einfach vorbei. Echtzeit 15 Minuten, was ich sehr schön finde, genau, und macht eine Menge Laune und Gaudi, vor allen Dingen, weil es auch dann nachher noch so Sachen kommen wie der Angriff der Killerroboter und dann muss man erstmal Ressourcen aufwenden, um die Killerroboter wegzubekommen.
Und das alles in 15 Minuten, nicht schlecht.
Alles in 15 Minuten.
Kann ich überhaupt nicht, es klingt sehr, sehr lustig.
Ich halte mal gerade das Cover in die Kamera, das seht ihr jetzt nicht. Und es ist sehr schön auch illustriert.
Ja, ja, es ist genau, wie man sich das vorstellt. So ist es illustriert. Für wie viele ist das?
Das ist bis zu 8 Personen.
Also so Partyspiel.
Ja, ein deutsches Partyspiel. Und es ist leider nur auf Englisch. Wird auch wahrscheinlich keinen deutschen Verlag bekommen, aber ihr bekommt eine sehr coole Eieruhr dabei, einen sehr coolen Startspieler-Chip. Die Karten sind lustig, genau, und ja, wenn ihr mal drüber stolpert und ihr seid des Englischen mächtig und habt eine Gruppe, mit der ihr das spielen könnt, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Ich glaube, das bringe ich einfach beim nächsten Mal, wenn wir aufs Wochenende gehen, mal mit. Ich glaube, da könnte das auch lustig sein.
Ja, denke ich auch. Cool, vor allem in 15 Minuten, da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Ja. Prima, gut, dann würde ich mit einem weitermachen, wo auch wieder was auf den Karten steht. Und ich würde anfangen mit, oh nein, meine Knochen. Quixo, der Abenteurer in Anführungszeichen geschrieben. Es wäre ein Verbrechen, sie nicht mitzunehmen. Es heißt, wer nur lange genug im Schmelztiegel unterwegs ist, wird unweigerlich sich selbst begegnen. So ein bisschen philosophisch am Rande. Ich komme gern auf einen Abstecher in die Stadt. Und das Letzte könnte dir den entscheidenden Hinweis geben. Du siehst aus wie ein Archon mit anspruchsvollem Geschmack.
Wie ein Archon?
Ja, oder ein Archon. Ich würde sagen, Archon spricht man es aus. Ist auch aus der Kategorie Zwei-Personen-Duellspiele. Also Zwei-Personen-Duellspiele schließt sich nicht. Es ist ja ein doppelt gemoppelt, aber
no, was ich meine. Gibt ja auch Zwei-Personen-kooperative Spiele.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Duellspiel, ja. Zwei-Personen-Duellspiel, doch, kann man schon so sagen.
Boah, Duellspiele, da bin ich ja so. Das ist ja gar nicht, also ich habe, auch wenn ich es jetzt dieses Jahr für mich ein bisschen wiederentdeckt habe, aber das ist ja.
Ich glaube auch nicht, soweit ich mich erinnere, hast du es auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob du es schon mal gespielt hast, ehrlich gesagt.
Älter, neuer?
Ist schon, ist 2018, 2019 erschienen, so in die Ecke.
Verpackung wie groß?
So wie die alte Arkham-Horror-Verpackung, glaube ich. Das ist ungefähr das Packmaß gewesen.
Alte Arkham-Horror-Verpackung.
Hat ein ganz neues Genre an Kartenspielen. Also es ist kein Living Card Game, es ist auch kein Trading Card Game oder Collectible Card Game. Es hat was ganz Neues sich ausgedacht.
Erhelle mich.
Ein Unique Card Game und es ist Keyforge.
Auch von Richard Garfield. Nie gespielt, ja. Kenne ich, aber noch nie gespielt.
Das haben wir eine Zeit lang super viel gespielt. Die allererste Version war so ein bisschen doof, weil da waren dann keine Marker bei, da waren nur so Karten bei. Aber in der mit der zweiten Season, oder wie man es mal nennen möchte, hat man die Starters-Box dann geholt und da waren dann so kleine Pappmarker bei. Das war ganz cool. Ja. Ich habe dann irgendwann aufgehört, so Booster dazu zu kaufen. Also der Gag dabei ist ja, man kauft ja keine Booster, sondern einfach Unique Decks aus der aktuellen Season. So im Grunde, wir haben eine ganze Reihe von Decks, die konnte man sich 2019 auf der Messe bei FFG so aus so einem, was ist so ein Getränkeautomat, schmeißt man was rein, drückt eine Nummer und dann dreht sich da so ein Deck raus.
Cool. Vending Machine. Es gibt genau so eine.
Ja,
gibt es in Deutsch eigentlich keinen guten Namen für, stimmt, oder?
Ja, ist eine Winning-Maschine und auf Deutsch gibt es da keinen passenden Namen für. Ich mag es total gerne, es spielt sich relativ zügig und dadurch, dass diese Decks unique sind, da gibt es auch natürlich auf Turnierebene sicherlich Unterschiede und dann, wenn man dann mal so ein richtig geiles Deck hat, aber meiner Erfahrung nach sind die mehr oder weniger alle gut gebalanced, toll illustriert alle und ja, ein ganz, ganz spannender Duellmechanismus, der mir echt gut zusagt und dieses ganze ich muss Booster Packs kaufen eben weglässt.
Ja, das Booster Packs kaufen, da bin ich auch zum Beispiel bei Marvel Champion, hat mich gelehrt, dass ich nicht alles brauche. Das ist einfach so. Also am Anfang, als das auf Englisch neu kam, habe ich noch im Prinzip alle gekauft, die rausgekommen sind und das habe ich dann relativ zügig eingestellt, weil es ist okay so. Das reicht dann irgendwann, ne? Also dafür spielt man dann zu viele andere Spiele auch. Aber sehr spannend. Also da ich auch ja Star Realms dieses Jahr für mich entdeckt habe, durch das Geschenk von Patrick letztes Jahr, bin ich da, bring gerne mal mit, dann können wir es mal zocken.
Also. Genau, weil es ist ja auch so eins von diesen schnell gespielten Sachen natürlich. Ja. Gut. Dann, gut. Was hast du als nächstes für uns?
Ah, ich nehme was aus einem unserer Lieblings Genres, was so insgesamt die ganze Welt angeht. Und du wirst sehr schnell euer Setting wirst du sehr schnell erkennen, aber ich bin mal gespannt, ob du das Spiel erkennst.
Okay.
Für 30 Millionen Jahre waren die Faderan die einzige intelligente Spezies in dieser Galaxis. Doch als die Konklave der Faderan nach dieser unbeschreiblich langen Zeit neues intelligentes Leben im Elysium-Sektor entdeckt hatten, stellte sich heraus, gleich auf 8 weiteren Welten war Leben entstanden. 8 weitere Spezies, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Und plötzlich waren die Faderan nicht mehr alleine in den Weiten des Weltalls. Was nun? Man erzählt sich, dass diese 9 Spezies in einer großen Konfluenz zusammenkamen, nicht für Krieg und Zerstörung, sondern um technologischen Fortschritt zu teilen, eine Zusammenkunft als galaktische Zivilisation zu finden, die an einem Strang zieht.
Ja, ich hätte es wahrscheinlich bis vor knapp 2 Wochen nicht herausgefunden, aber die Space Cats Peace Turtles sind gerade auf der Suche nach einem weiteren Spiel, wo sie auch sehr viel Zeit mit verbringen können in ihrem Podcast und haben sich dazu die siderische Konfluenz angeschaut.
Sehr gut.
Das klingt doch sehr stark danach. Also sie haben quasi den Text auch da vorgelesen.
Oh. Ja, siehst du, ich bin noch ein bisschen hinten dran bei denen.
Genau, ja, siderische Konfluenz, ein Handelsspiel, was ja wirklich sehr, sehr spaßig klang.
Ja.
Mit der richtigen Gruppe.
Genau. Und das ist auch so, dass es sehr viel Spaß macht und man muss schon erfahren dafür sein, leider. Das muss man wirklich als Einschränkung sagen. Also, das ist als Spiel an sich sehr leicht, sehr seicht für Leute, die im Expertenbereich unterwegs sind, aber durch diese große Gruppe, man muss mindestens 5 Leute haben, um es zu spielen, ist es so, dass es sehr chaotisch wird. Und um dann den Überblick zu behalten und die richtigen Deals zu machen und zu treffen, dafür braucht es dann halt einfach die Erfahrung und die Ruhe. Und dann ist es aber für die Menschen, die halt sich darauf einlassen, ein großer Spaß.
Ja, so klang das auch. Aber ja, man muss halt dieses herausfinden, was wie viel wert ist. Und das ist sehr undurchsichtig natürlich gestaltet, so wie ich das verstanden habe. Weil sonst wäre es ja auch irgendwie dann langweilig. Ja, aber klang auf jeden Fall nach sehr viel Spaß. Frage ich mich, ob sowas bei uns auf dem Wochenende, ob wir sowas spielen könnten, ob wir 5 geeignete Menschen, die an sowas Freude hätten, zusammenkriegen würden.
Ich kann es mitbringen, weil es nicht so groß ist. Und was man sagen muss, ist, dass es ja einfach ein, es wird sehr chaotisch sein und wir müssen halt damit leben, dass wir uns gegenseitig anbrüllen, aber nicht aus Aggression, sondern
einfach um den anderen zu über.
Genau.
Ja, so war das. Also die haben es, die Peace Turtles haben es bei TTS gespielt und die meinen, es ist super schwierig gewesen, weil sie es natürlich auch mit Leuten gespielt haben aus der Community, die es rauf und runter schon gezockt haben, sondern auch so ein paar große Namen aus der TI-Community. Ja, und die haben dann stellenweise einfach stille Deals gemacht, ne? So hier was hingelegt, was zurückbekommen und so. Also es klang sehr, 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 sehr unterhaltsam. Wäre ich auf jeden Fall bei einer Partie mal mit dabei.
Sehr gut.
Gut, ich habe was, ein ganz anderes Setting.
Ja.
Und ich fange mal mit dieser Karte an. Mach keinen Dreck oder mach ihn schnell weg. Grenzen existieren nur in unseren Köpfen. Also wieder nur Karten und ein bisschen Fluff unten drunter. Die Vergangenheit kennen heißt die Zukunft kennen. Und nun mit brennenden Zweigen. Das könnte dir schon einen deutlicheren Hinweis geben. Dann vielleicht werden es diesmal 3 Mädchen. Ich erhielt diese Karte von einem sehr vertrauenswürdigen Wiesel. Und ich lasse Boote schwimmen. Gut, das ist jetzt wieder so ein bisschen allgemein, aber das mit dem Wiesel und den Zweigen könnte dir einen guten Hinweis geben.
Puh, ich glaube, da überschätzt du mich. Wiesel und Zweige. Also, ich bin bei dir immer geneigt, weil du für mich was so diese Spaßspiele, und es klingt jetzt halt nach einem lustigen Spiel, was so ein bisschen, also, das war ja so ein bisschen Bullshit-philosophisch.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann muss ich bei dir immer ans Känguru denken, weil ich mich mit dem Känguru überhaupt nicht auskenne und du erzählst, dass deine Kinder aber auch sehr viel Känguru hören. Und,
ja, Känguru ist hier, ist aber auch kein Känguru-Spiel.
Ja, deswegen deswegen ist das immer meine erste Assoziation, wenn ich so diesen Unsinn höre. Das ist immer so diese Satire auf diese philosophischen
Unsinn. Ich glaube, das hier ist es mit einem Augenzwinkern ernst gemeint. Das ist einfach so ein bisschen, um diese Welt anzureichern, die da passiert. Es ist ein spaßiges Spiel, aber auch ein sehr schönes Spiel.
Okay, ein Wiesel, aber ein Wiesel.
Ein Wiesel, genau. Ja, es kommen Karten drin vor, aber es ist kein
okay.
Es ist ein Engine-Builder und es hat Worker-Placement.
Aber ist es Everdell?
Ja, es ist Everdell.
Ah.
Genau, da fand ich auch ganz schön, dass es ja eben neben diesen herrlichen Illustrationen, die schon ganz viel dich in diese Welt eintauchen lassen, diese Tiere, ja eben so ein bisschen da drunter steht. Und das eins meiner absoluten Lieblinge, dieses mach keinen Dreck oder mach ihn schnell weg, ist eben das Fegehörnchen. Und das ist einfach so großartig.
Ja.
Ja, ich finde das eine ganz reizende Welt, die da geschaffen wurde. Und es ist auch so ein ganz nettes Miteinanderspiel. Man nimmt sich hier und da vielleicht mal was weg, aber habe das noch nicht erlebt, dass da böse Gedanken irgendwie aufkommen. Was vielleicht vor allen Dingen an diesen Illustrationen liegt.
Ich glaube, ich muss Everdell mal mit dir zusammenspielen, weil die letzten oder die beiden Partien, die ich gespielt habe, hat es mich nicht so abgeholt, aber vielleicht kannst du mir den Zauber von Everdell mal zeigen.
Wer weiß. Ich finde es einfach ein schönen Engine-Builder auch, wo man, ja, wo ich immer so viel Spaß dabei habe, zu gucken, dass ich das Optimum aus meinen Zügen raus. Weil man startet mit sehr, sehr wenig und man hat eigentlich auch die ganze Zeit im Grunde zu wenig Kram. Aber wenn man es geschickt macht, dann kann man auf einmal doch sehr viel Ressourcen und Möglichkeiten generieren.
Ja. Gut, dann. Gehe ich mal weiter. Dann nehme ich doch jetzt mal was Kurzes. Du warst gerade, ich muss jetzt gerade mal wieder eine andere Stimmung nehmen. Ich habe mir gerade umgeschrieben, nehme was anderes. Auch Englisch, aber nur, weil ich nur die englische Version habe. Es gibt auch eine deutsche Version. A couple of tubby cats have been prowling about the house. They look peeved, but have left you alone. If cats are the scariest creatures here, you don't have much to worry about. A sound of breaking glass jerks you away from your musings. You turn to see a broken vial on the floor. Silver liquid ooze out and turns into sparkling cloud that surrounds you. You grow queasy and dizzy for a few moments. When your head clears, you're staring up at the chair. Its seat seemingly miles above you. That makes you roughly the size of a mouse. Then you hear sound outside your room. Meow.
Okay. Da würde ich ja, also es klingt auf jeden Fall nach einem Alice im Wunderland-Setting mit dem Kleinwerden. Aber es fallen mir gar nicht viele Alice im Wunderland-Spiele ein. Deswegen.
Nee, da musst du auch von weggehen.
Ja, ist es ein Spiel mit Abenteuerspielbuch?
Nein,
das ist auf jeden Fall nicht der Herr der Träume schon.
Nein.
Oh nee, dann weiß ich nicht, Dennis. Dann,
es ist, und deswegen, alle, die ich jetzt gespoilert habe, es tut mir leid, es ist eine Story aus Betrayal at House on the Hill.
Okay.
Und das ist ja das Schöne, dass man nicht weiß, welche Story am Ende dabei rauskommen wird, weil es dieses Omen-System hat. Wenn Omen zu einer bestimmten Zeitpunkt passieren, dann irgendwann findet ja der Betrayal statt und entscheidet man, auf welche Story es dann weitergeht. Bis dahin entdeckt man einfach nur ein Haus und arbeitet zusammen und dann wird einer zum Verräter.
Aha,
und in diesem Fall sind wir geschrumpft worden. Es kommt auch ein Zombie-Lord, gibt es auch. Es gibt eine Beschwörung, ein großer Alter wird hervorgeholt. Das Tor zur Hölle wird aufgemacht. Also wirklich
das Übliche.
Das Übliche. Und das Schöne ist einfach, dass diese Stories wenn man so ein bisschen so ein Fable dafür hat, für so 60er, 70er Jahre B-Movie-Horror, dann findet man sich da toll wieder. Das ist so genau diese Settings, die da genutzt werden. Der verrückte Professor oder der Dracula-Vampir, der dann auf einmal erscheint. Und das Schöne ist, dass dann die Gruppe immer noch zusammenspielt, außer einer, der Verräter wird. Der weiß seinen Teil, also wie er die anderen kriegen kann oder wie er sein Ritual vollenden kann. Und der Rest der Gruppe, der ist dann auf sich gestellt und muss herausfinden, entweder wie sie aus dem Haus entkommen können, wie sie das Ritual beenden oder was auch immer. Und ab da an spielt man dann erst gegeneinander. Das heißt, bis dahin spielt man miteinander und teilt sich vielleicht die Ausrüstung oder auch nicht, weil man weiß ja nicht, wer der Verräter wird.
Ja.
Und anschließend spielt man.
Aber man weiß, wer dann der Verräter ist. Also jeder weiß, wer der Verräter ist.
Genau, der Verräter verlässt auch dann den Raum, kriegt ein eigenes Buch und damit eine eigene Agenda. Und dann unterhält man sich als Gruppe der Nicht-Verratenen, unterhält man sich darüber, welche Taktik man jetzt am besten fahren sollte, macht sich klar, okay, was wollen wir denn hier erreichen? Und der Verräter verlässt den Raum und liest sich dann seine Sachen durch, kommt dann wieder und dann spielt man ab da an ein One versus Many Dungeon Crawl Ding. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es halt diesen ganzen Stil macht. Einzige Problem ist die Qualität der, vor allem den Charakterteils, ist eine Katastrophe. Da sind so Schieberegler dran und die halten in keinster Weise, sondern verschieben sich immer. Die geben deine Kraft und deine geistige Gesundheit und so an und die sind eine Katastrophe.
Okay, verstehe. Aber würde ich auf jeden Fall gern auch mal mitspielen, sowas. Es klingt nach sehr viel Spaß.
Ja, ich glaube, das ist auch so dein Sweet Spot noch von, okay, wie viel kann ich ertragen an so Dungeon Crawl Geschichten und wie viel Augenzwinkern ist auch dabei. Und es
klingt,
ist
so
halt
genau.
Voll drüber Horror. Also,
ja, genau. Also meint das hier so 80er B-Movie-Horror, das da gehe ich noch mit. Das ist mit genügend Augenzwinkern dabei. Ja, prima. Betrayal on House of the Hill, ne? So,
genau, Betrayal at House on the Hill.
House on the Hill, okay.
Und man hat natürlich auch all die ganzen Standardcharaktere da, das kleine Mädchen, den Priester, die Frau, den Typen, also wirklich so alle Archetypen, die man so braucht, sind auch da.
Das ist sehr schön. Das klingt gut. Vielleicht kriegen wir das ja auch mal gezockt.
Ja.
Gut, ich habe wieder was mit Karten. Okay. Ich habe gar keine Spielertableaus, um das vorwegzunehmen. Ah, gut, hier, ich erkläre danach, warum ich das ausgesucht habe. Fordere im Gasthaus einen Kraftprotz zum Armdrücken.
Ja? Das weiß ich.
Du weißt schon.
Ja, erzähl mal weiter.
Ja, ja, ich hätte wahrscheinlich nicht die Karte nehmen sollen.
Ja.
Gib eine Runde für alle aus, beginne eine Prügelei und stiehl derweil die Gasthausschlüssel.
Das ist doch Munchkin, oder?
Nein, das ist nicht
Moment.
Munchkin. Nein, das ist nicht Munchkin.
Ich kenne das auch.
Warte, ich nehme mal eins, was nicht ganz so. Sieh dem Fischer still vom anderen Ufer aus zu. Kauf vom Fischer den alten Mechke. Stoße den Mech grinsend in den See.
Ah, natürlich. Das sind die Encounter bei Scythe. Und,
ganz genau.
Genau, ja. Sehr, ich wollte gerade sagen, den Kraftprotz, den kenne ich doch, den muss ich doch kennen. Ja, genau. Der Mech ist natürlich sehr eindeutig.
Richtig, ja. Ich habe das gewählt, also abgesehen davon, weil das Scythe einfach ein großartiges Spiel ist und von Thema auch nur so trief, vor allen Dingen durch die unglaublichen Illustrationen von dem guten Jakob Rosalski. Und es ist eigentlich gar nicht viel mehr dafür braucht, finde ich, um in diese Welt einzutauchen. Also das Regelheft gibt das ja auch so ein bisschen vor, aber das wird so viel durch diese Illustration geschaffen, wie es mir wirklich selten in einem anderen Spiel begegnet ist. Dass so eine Stimmung aufgebaut wird, also jetzt hatten wir eben Everdell, ja, da sieht man auch diese niedlichen Tierchen, aber in fast jedem Bild, ich höre die Geräusche, also hier das nächste ist zum Beispiel Wander mit dem Trupp durch den Wald, ne, wo hier von Saxonia mit seinen beiden Tag- und Nachtwölfen, also du hörst das Knacken des Schnees, wie der Mac im Hintergrund rumort und das ist unglaublich, was das schafft und gerade diese Encounter-Karten, das habe ich auch, wüsste ich gar nicht, wo ich das in einem anderen Spiel so nochmal, vielleicht ist dir das begegnet, dass quasi der Flavortext Teil der Karte ist, die du vorlesen musst. Also klar, du kannst auch nur den Teil danach, ne? Also dann ist das hier, Wander mit dem Trupp durch den Wald, nimm zwei Stärke und ein Ansehen. Aber der erste Teil ist halt Teil dieser Karte und nicht dieses kursiv gedruckte Flavor-Ding da unten drunter. Und das ist selten der Fall. Das finde ich sehr schön integriert.
Ja, und ich muss auch sagen, dass ich es nicht einmal erlebt habe, dass jemand das nicht mit vorgelesen hat. Also selbst mit Leuten, die das schon sehr häufig gespielt haben, lesen immer den Flufftext mit vor, um halt auch, und also die meisten, also die dann halt auch so ein bisschen positiver sind, meine Frau ist zum Beispiel sehr friedliebend, was viele Sachen angeht, die nimmt die unterste, ist ja immer die moralisch fragwürdigste Auswahl, nimmt sie nie. Nie.
Ich auch nie, Dennis. Ich nehme die auch nie.
Und ich als Polonia, wenn ich Polonia nehme, dann darf man ja zwei nehmen. Dann wähle ich auch immer eine negative, also die negative unten, und wähle als Ausgleich immer die positive mit dazu, um das Karma im Gleichgewicht zu halten.
Sehr schön. Ja, das ist cool. Das ist nämlich nicht zu lang und man kann es einfach mit vorlesen.
Ja.
Was ist denn, überhaupt nicht.
Eine Frage zu Scythe. Was ist dein Lieblings-Easter Egg bei Scythe?
Mein liebstes Easter Egg bei Scythe. Puh, das ist schwierig. Also ich mag ja am allermeisten, also meine Lieblingsfraktion sind die, ist die japanische, das Shogunat ist meine Lieblingsfraktion und ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Easter Egg ist, aber die Mechs sehen halt so aus wie die Mechs von Ghost in the Shell Standalone Complex und das würde ich nennen.
Das ist ein Easter Egg, finde ich. Also doch
ja,
schon.
Ja. Also die Anlehnung ist schon arg deutlich.
Ja. Mein liebstes Easter Egg ist der Weihnachtsmann im Norden auf der Karte. Da gibt es einen Weihnachtsmann. Und wer den nicht kennt, aber das Spiel hat, sucht im Norden der Karte nach dem Weihnachtsmann.
Ist der in der Nähe von Thor, der sein Hammer in den...
Ja, so ein bisschen weiter rechts ist der noch.
Okay, okay. Sehr schön. Ja, also auf der Karte gibt es sehr viel zu entdecken. Das, ja. Das sei an der Stelle durchaus genannt.
Genau, auch ein berühmtes Monster aus schottischen Hochlanden.
Ja, soll auch gesehen worden sein in der, genau. Nähe der Fabrik. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gut, Dennis, was hast du denn noch?
Ich nehme eins, auch ein Spiel, das ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit meiner Meinung nach bekommen hat. Ein Fluch liegt auf dem Tal des Lebens. Durch den Aufschrei der Naturseelen machen sich vier Druiden-Clans auf den Weg, um das Land zu heilen und der Natur und die Naturseelen zu retten. Habt ihr den Mut und lasst ihr genug Vorsicht walten, um das Tal erneut mit Leben zu füllen und den Fluch zu besiegen?
Ist es ein Kartenspiel?
Es ist ein Kartenspiel.
Ist es Mystic Whale?
Ja, sehr gut. Wow. Sehr gut. Wie bist du denn darauf gekommen jetzt?
Ja, das ist eine Deduktion über die Person, die es vor dir, würde ich sagen. Nein, ich weiß, du hast es schon ein paar Mal gesagt, dass dir das Spiel sehr gut gefällt, dass es auch seine Schwächen hat, aber du hast oft davon gesprochen, dass es ein Spiel ist, was mehr Beachtung eigentlich haben sollte und diesen, dass ich mir die Karten konstruiere. Und nicht das Deck ausbaue, sondern die einzelnen Karten verbessere, dass es eine spannende Mechanik ist.
Ja, und ich warte sehnsüchtigst auf Edge of Darkness, was ja quasi der große Bruder dazu ist. Also wo Solenia der Test für Black Angel war, da ist der Mythic Veil ja der Test für Edge of Darkness, um diesen Mechanismus zu probieren.
Ja.
Und da bin ich sehr gespannt drauf, wenn das hier eintrifft.
Ja, bin ich auch gespannt, was du dann sagst.
Ja, bin ich, also, das wird, glaube ich, für unser Wochenende wahrscheinlich ein bisschen zu groß werden, weil ich habe schon gehört, dass immer eine Spielzeit von plus 3 Stunden
gedacht
werden muss.
Die Planung der Spiele für das Wochenende muss bald mal starten, würde ich sagen.
Ja.
Gut, Dennis, ich habe jetzt hier noch 2 Sachen liegen.
Ich auch noch 2.
Beide sind, glaube ich, einfach. Du kannst also, zwischen Schwarz und Weiß wählen, so.
Dann wähle ich immer Weiß.
Gut, also pass auf. Es ist, ich habe versucht, was zu finden, was nicht ganz offensichtlich ist, aber es ist mir nicht gelungen. Im Verbreitungsgebiet der Rabenkrähe fressen hauptsächlich diese Vögel kleinere Tierleichen.
Oh, okay.
Ja, die Population des Schreikranichs hat sich leicht erholt. Statt 20 gibt es nun wieder ca. 600 Vögel. Blauhäher können bis zu 5 Eicheln tragen und lagern Hunderte für den Winter ein.
Es ist Flügelschlag?
Ja. Ja. Und das habe ich hier genommen, weil auch das, finde ich, ist ein sehr schön thematisches Spiel, wo die Mechanik mit dem Thema sehr, sehr eng verzahnt ist. Und also ich hätte ja genauso gut die lateinischen Bezeichnungen der Vögel vorlesen können. Ich finde, das ist auch Fluff, das
ja,
ist einfach dazu. Es ist sehr nett und auch die Art der Illustration, im Grunde diese aus dem Vogelführer, diese realistischen Zeichnungen, die Beth Sobel da angefertigt hat und eben unten eine Kurzerklärung, was diese Vögel auszeichnen, so einen kurzen Fakt dazu. Und das finde ich, macht dieses Spiel unglaublich rund, auch das sich da nochmal durchzulesen. Das ist nichts, was man vorliest, aber man hat dann diese Karte und ach, guck mal, das ist dieser Vogel. Wie schön. Und dann gibt es ja noch diese auch Flügelspannweite und sowas und die Art des Nestes, das ist ja dann wieder spielrelevant. Aber gerade der lateinische Name und diesen kurzen kleinen Fakt finde ich sehr, sehr gelungen.
Ich muss auch sagen, ich mag die Flügelschlag-Stimmen-App. Also die.
Ja, die ist auch wirklich gut, ja.
Ja. Und das ist was, als Kind habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen, wie spannend das ist, aber ich komme ja vom Land und meine Großeltern sind mit mir rumgelaufen und haben mir auch immer erklärt, was für ein Vogel gerade singt und was das meiner ist und wo man den entdecken kann und auch andere Tiere natürlich und was verschiedene Bäume sind. Und jetzt so in meinem Erwachsenen bin ich ganz froh, dass ich da so ein bisschen wenigstens Grundkenntnisse Also sehr rudimentäre Grundkenntnisse, aber wenigstens so rudimentäre Grundkenntnisse habe und so ein paar Arten voneinander unterscheiden kann auch.
Man geht ein bisschen offener durch die Welt, ne, im Grunde.
Ja, und man kann auch Freude daran finden, wenn man einfach, also was wir sehr gerne, aber viel zu wenig machen, in einem Kanu zum Beispiel die Lahn runterfahren und dann gemütlich sehen, wie zum Beispiel so Eisvögel von links nach rechts fliegen oder Schwarzkraniche oder sowas. Das ist schon interessant und spannend.
Ja, so ein bisschen mehr Naturverbundenheit an der Stelle dann, ne?
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall Flügelschlag. Dann, was hast du denn noch?
Du darfst jetzt aussuchen,
ja,
ob ich das kleine, kurze nehme oder etwas längeres.
Pass auf, dann nimm doch das etwas längere jetzt.
Ja, dann muss ich gerade einmal aufschlagen. Wo habe ich es denn? Heute leben auf der fünftgrößten Insel der Erde etwa 14.000 Menschen in 6 küstennah gelegenen Siedlungen, überwiegend Inuit. Die arktische Insel ist Teil des nordkanadischen Territoriums Nunavut, mit besonderen Rechten für die Inuit. Im Spiel wurden auf dem Entdeckerplan nur der südliche Teil der Insel abgebildet. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um das Land der flachen Steine, das Helluland, handelt, von dem sowohl in der Grönland- als auch der Erik-Saga die Rede ist. Dann trafen sie auf Land und ruderten an diesen in Booten entlang und erkundeten es. Sie fanden dort viele große flache Steine. Die Steine waren so groß, dass sich 2 Männer ausgestreckt auf den Rücken und Fersen an Ferse darauf legen konnten. Polarfüchse gab es im Überfluss. Sie gaben dem Land auch einen Namen und bezeichneten es als Helluland.
Puh, ich würde jetzt ganz spontan auf Endless Winter tippen, aber das wird es nicht sein. Puh, nee, ich habe keine Ahnung. Paleo? Nein. Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, dann musst du mir auf die Sprünge helfen.
Also es ist ein klassisches Eurogame.
Ja.
Auch wenn es auch gar nicht so alt ist. Es ist von Mr. Eurogame.
Von Uwe Rosenberg?
Ja.
Oh, es ist ein Fest für Odin, wird es doch
richtig
sein. Das ist okay.
Weil bei einem Fest für Odin hat man einen Almanach zum Spiel mit Erklärungen zur Wikingergeschichte dabei. Und da ist auch die Baffininsel erklärt. Und ich bin kein Fan, um diese Entdeckerplättchen mir zu holen. Ich spiele lieber anders das Spiel, aber ich mochte die Geschichte der Baffininsel, weil mir das komplett unbekannt war, dass es erstmal die viertgrößte Insel überhaupt in der Welt ist. So, ne? Und dass es halt seinen Namen aufgrund dieser großen, runden Steine hat. Also das finde ich immer spannend. Das ist ähnlich wie der Giant's Causeway in Nordirland. Ne?
Ja,
so,
ja.
So Natur, also, wo man als Mensch natürlich früher an irgendeine göttliche Energie oder so geglaubt hat, weil sowas kann ja gar nicht so regelmäßig entstehen. Als wissenschaftlich orientierter Mensch glaube ich natürlich schon daran oder bin mir sehr bewusst, dass sowas natürlich sehr gut entstehen kann. Aber ich stelle mir so vor, als Mensch, der das noch nie vorher gesehen hat, nie mit sowas in Kontakt gekommen ist, und dann kommst du hin und da liegen einfach diese Riesensteine wie Schibbelsteine von Göttern. Das ist doch unglaublich spannend.
Ja, nicht schlecht. Das, ja, das finde ich toll. Aber das ist ja auch typisch Rosenberg, ne? Also das macht er ja öfter, dass er da einfach sehr viel Geschichte noch dazu packt. Findet sich auf dem Spielmaterial im Grunde vollkommen gar nichts von wieder. Aber wer möchte, kann durch beigelegtes Material tief eintauchen.
Genau.
Sehr schön. Schöne Auswahl. Gut, dann komme ich jetzt zu meinem letzten. Vorweg ist auch was Größeres.
Moment. Ich möchte anmerken, dass ich mir denken kann, was es sein könnte.
Ja, es können ja alle anderen da draußen, die Hörenden auch vielleicht kurz innehalten und was es jetzt noch sein könnte. Ich lese einmal vor. Mendoza stand ein süffisantes Grinsen im Gesicht. Nur keine Panik, meine Kleine. Du bist in Eile? Zufällig habe ich die Möglichkeit, dich schnell an dein Ziel zu bringen. Erneut grinste Mendoza, als er die Verwunderung im Gesicht der jungen Mentak-Pilotin bemerkte. Mobilität? Die größte Stärke des Clans. Wirst nur staunen, wie schnell dieses Ding fliegen kann. Ein tiefes Summen ertönte. Blaue Flammen schlugen aus den massiven, blockartigen Aufbauten am Rumpf der Station. Riesige Ionendüsen. So trieben die Zar also ihre verdammten Schiffe an. Mit einem lauten Donnerschlag und einem grellblauen Lichtblitz beschleunigten die Triebwerke auf Höchstgeschwindigkeit und rissen Sophie beinahe von den Beinen.
Ja, also, Auch da, es ist aus mehreren Gründen sehr leicht, das zu raten. Es
ja.
ist Twilight Imperium.
Ja, es ist Twilight Imperium.
Und ich hätte auch eigentlich vorher fast geraten, dass du die Clan of Saar nimmst.
Ja, jetzt ist die Frage, vielleicht kannst du ja, also du hast es ja auch schon ein paar Mal gespielt, was für eine Komponente habe ich denn hier vorgelesen?
Also, ist es, Moment, ist es nicht das Volk, ist es nicht die Rückseite des Volkes?
Nee, dann hätte ich länger gelesen, ja.
Genau. Ja, es hätte ja auch nur ein Ausschnitt sein können. Was ist es, was ist es, was ist es? Wo könnte das drauf sein? Ich gehe gerade so die ganzen einzelnen Komponenten. Also es ist eine Komponente, die im Spiel benutzt wird, ne?
Ja.
Es sind. Oh, weißt du, was es sein könnte? Weil die habe ich nie in der Hand. Die hast du, liest immer nur du kurz vor oder sagst sie. Sind es Entdeckungen?
Nee.
Okay. Was ist es dann?
Es ist eine Komponente, die, wo der Flufftext leider. Ich würde sagen, den allermeisten Leuten fällt nicht auf, dass da Flufftext drauf ist. Es sind die Aktionskarten.
Ah.
Und zwar gibt es, also die meisten Aktionskarten gibt es nur einmal bei Twilight Imperium. Es gibt eine Reihe von Aktionskarten, da gibt es mehr von. Und das war die Aktionskarte Volle Kraft voraus. Die gibt es viermal. Und da wird über diese vier Karten hinweg diese kleine Geschichte erzählt.
Ah.
Auf jedem dieser Karte steht ein kleines Schmankerl davon drauf. Und das gibt es bei allen diesen Karten eben. Ja, bei den Aktionskarten ist es fast verlorene Liebesmühe, würde ich sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es draufsteht, weil es vor allem diese Charaktere zeichnet. Also Mendoza ist beispielsweise einer der großen Anführer des Clans, der Zar. Man lernt andere Völker kennen, wie die auch so ein bisschen ticken und wie die da so vorgehen. Es ist sehr, sehr schön in diese Welt, lässt sich da eintauchen. Klar, man hat diese Fraktionsbeschreibung auf der Rückseite der Fraktionsbögen. Die Planeten haben auch alle so einen kleinen Flufftext, der ganz kurz umreißt, was das für ein Planet ist. Ja, jetzt letzt beispielsweise bei Space Cats Peace Turtles wurde dafür geworben, dass man doch das Agenda-Deck komplett erneuert und da bitte große Karten einführt, weil das ist das Einzige, auf dem es keinen Flufftext gibt. Und sie meinten, wo ich ihnen durchaus recht geben würde, das sind die Karten, da nimmt man sich eh Zeit und liest die vor und hat so einen Moment der Ruhe, ja. Und da würde Flufftext auch nicht so verpuffen wie auf den Aktionskarten beispielsweise. Weil die spiele ich aus und dann geht es auch direkt weiter. Da hat keiner die Muße, das wie bei Size da noch vorzulesen.
Ja, das stimmt. Und ich finde, dass Twilight Imperium sehr schön es schafft, ein ungewöhnliches Spiel auch mit ungewöhnlicherem Fluff zu versehen. Weil es sind nicht so die typischen Space Fluffs, die man drin hat, sondern die sind schon ein bisschen eigen immer.
Ja.
Also das ist nicht so 0815 Space Operator, aber es ist schon eine Space Opera.
Ja, das auf jeden Fall. Und da ist ja im Moment ganz viel Fluff wird da aufgebaut. Es gibt ja die drei Bücher von Tim Pratt dazu. Das ist diese, es ist eine Trilogie, die ist jetzt abgeschlossen. Es kommt jetzt demnächst eine Anthology-Serie raus und es gibt jetzt die Graphic Novels bei Simon. Da wird gerade ganz viel in das Lore investiert, was ich sehr, sehr schön finde.
Ja, damit bräuchten wir nur noch eine Version, wo die Codexes mit dem Spiel zusammen drin sind.
Ja, mal schauen, wann das passiert.
Ich vermute, dass es kurz vor Ende oder vor der fünften Version dann eine Gesamtbox geben wird.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie dann da nochmal was machen.
Die Frage ist, ob man dann nicht lieber, aber das ist vielleicht eine Thema, lass uns das hier abbrechen, für einen anderen Podcast. Vielleicht müssen wir irgendwann Twilight Imperium ja doch noch fortsetzen. Wir haben ja nur eins von vier.
Ja, ganz genau. Da ist ja noch ein bisschen Raum. Gut, aber du hast auch noch was Kleines zum Abschluss.
Ich habe noch was ganz Kleines zum Abschluss. Und die Erde hat sich verändert. Tiere sind zu neuen Spezies mutiert. Die Eukalyptusbäume sind verschwunden und Koalas organisieren sich in fleischfressenden Stämmen, geführt von hungrigen Koala-Königen, die ihren Tribut einfordern. Ein leckeres und fleischiges Drei-Gänge-Menü.
Oha. Also, ich hatte ja fast damit gerechnet, dass du Tsukuyomi noch mit auf diese Liste schreibst, aber das ist nichts Kurzes.
Ja.
Nee, weiß ich nicht. Gib mir einen Hinweis. Also,
es ist ein Kartenspiel, ein Karten- und Würfelspiel.
Okay.
Es geht um Koalas und das ist auch im Titel drin. Und was sind Koalas denn, wenn sie nicht mehr vegetarisch sind? Was sind sie dann?
Dann sind sie Fleischfresser.
Und wie heißt das auf Latein?
Karnivoren.
Genau, sind Karnivore Koalas.
Nein, das heißt doch nicht. So.
Und das Schöne ist, wenn man sich die Karten anguckt, der mutierten Tiere, dann gibt es sowas wie ein Goat Shark, ein Jelly Fox oder eine Komodo Cow, also eine Komodo Varan Kuhmischung.
Oh Gott.
Das war ein Kickstarter in 2017, glaube ich. Und wir haben es auf der Messe gesehen, als der Kickstarter ausgeliefert wurde, und haben es einfach mitgenommen. Es ist ein ulkiges Kartensammel Push Your Luck Spiel und ein bisschen Ärgerfaktor dabei, aber sehr, sehr schön illustriert, sehr comichaft illustriert, mit sehr viel lustigen Dingen und deswegen, ich find's sehr lustig und diese alleine aus dem Gag Carnivore Koala, das ist so ein bisschen, das ist so drüber. Also
auf jeden Fall.
Ja, da gibt's natürlich ein Robotbär und so weiter. Man hat verschiedene Häuptlinge, die einem Sonderfähigkeiten geben. Es ist absolut albern. Spielerisch hat's auch seine Schwächen, aber es ist halt lustig.
Es ist einfach ein lustiges Spiel.
Ja.
Ja, prima, Dennis.
Das war sehr schön.
Ich danke dir.
Ich danke dir.
Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. So ein bisschen was ganz anderes mal. Und,
und wenn nicht, muss ich auch sagen, ist es uns auch egal, weil der Dirk und ich werden trotzdem zwischendurch Folgen produzieren, die eigentlich nur Fanservice für uns selber sind.
Ganz genau. Nee, aber ich glaube, das war doch mal ein lustiges anderes. Wir haben ein paar nette Spiele vorgestellt. Ich packe die nicht in die Shownotes, damit man so ein bisschen den Reiz des Mitratens miterlebt während der Folge. Aber vielleicht liefere ich das dann einfach eine Woche oder zwei nach.
Wir können das ja eventuell, können wir das später irgendwo auf der Homepage dann noch verlinken, was die Spiele dann waren. Genau, ja.
Aber ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir enden auch hier ohne Outro-Frage, wie wir ohne Intro-Frage gestartet sind. Ich wünsche dir ein ganz gutes neues Jahr, Dennis.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Dankeschön.
Wünsche ich natürlich auch allen da draußen. Bleibt verspielt. Seht zu, dass ihr 2023 nur genau die richtigen Spiele in der richtigen Anzahl bekommt. Und dass ihr nur Freude an den Dingen haben werdet, die ihr da euch zulegt. Und spielt viel, spielt mehr. Und versucht euch in Eskapismus und guckt euch ein bisschen die Flufftexte an.
Genau. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Dennis. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Boardgamer.